Diese Folge wird präsentiert von euch, den Hörern und Hörerinnen. Richtig gehört. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf Patreon. Das ist ein privates Projekt und bisher fast werbefrei. Und damit es auch noch lange so bleibt, unterstützt uns doch bitte auf unserer Crowdfunding-Aktion patreon.com/insertmoin, falls ihr eben noch nicht dazugehört. Jeder Beitrag hilft und trägt dazu bei, dass dieses Projekt noch lange, lange weiterläuft. Vielen, vielen lieben Dank an die über 350 Patreons, die bis jetzt uns so tatkräftig unterstützen. Und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu. Heute gibt es wieder eine Brettspielfolge und bartgruschelnd begrüße ich meinen Lieblingskonstanzer, Guido. Guten Morgen, Guido.
Hallo, guten Morgen.
Konstanzler.
Konstanzler.
Wir haben uns lange, lange nicht mehr gesprochen. Es wird mal wieder Zeit für eine Runde Brettspiel-Reviews hier im Podcast und wir haben sogar drei Spiele heute im Gepäck.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Wie geht's dir?
Sehr gut, ausgezeichnet. Nürnberg steht vor der Tür.
Genau, Nürnberg steht vor der Tür, da werden wir uns auch wieder sehen, da werden wir auch wieder Neuigkeiten zu berichten haben. Vielleicht machen wir eine Folge aus Nürnberg mit Martin zusammen, wenn wir Zeit finden. So ein bisschen Eindrücke. Ja. Nürnberg ist die Toy Fair, ist nicht nur Brettspiele wie in Messen, aber es gibt zumindest eine Halle für Brettspiele und da werden wir uns aufhalten. Und auf die zwei Hallen?
Ja.
Ja gut, zweistöckig, genau, aber in einer Halle.
Ja, und ein paar sind noch in der Nachbarhalle. Also zweieinhalb irgendwie.
Ja, immerhin. Aber im Verhältnis zu dem, wie groß Nürnberg ist, ist es schon ein kleiner Bereich. Also ja. Ich glaube, allein die Faschingsabteilung dort mit den Pappnasen ist größer. Und
ja, und du musst immer durch.
Ja.
Also wenn du zum Brettspiel bist, musst du immer durch die Faschingsabteilung. Also,
und weißt du, was ein einschneidendes Erlebnis war, als ich einmal da war und rumgelaufen bin, mal was in den anderen Hallen ist? Ich bin einmal in diese Halle, wo dieses Plastikspielzeug, wo diese Garten-Plastikrutschen und Schaukeln, die man sich halt so winterfest in den Garten stellen kann, die waren da alle in einer kompletten Halle. Der Geruch hat mich aus der Halle rückwärts wieder rausgetrieben. Das war unfassbar.
Ich glaube, der hat dich auch 2 Monate deiner Lebenszeit gekostet.
Ja, und die armen Leute, die dort am Stand stehen müssen, die sind doch nach einer Woche PVC atmen, sind die doch tot, oder?
Also. Ja, das ist, ähnlich ist es übrigens auch in der Plüschtierhalle. Die stinkt also auch. Boah. Ja, da weiß, glaube ich, auch, wie es in den entsprechenden Fabriken riecht.
Ja.
Und dann kann mir keiner erzählen, dass es irgendwie biodynamisch im Vollmond bei Indianergesängen hergestelltes Spielzeug ist.
Nee, aber es gibt auch eine Holzabteilung.
Ja, das stimmt.
Als Waldorfseele gehe ich dann dahin.
Und ich als Montessori-Vater auch.
Genau. Komm mit. Wir haben heute 3 Spiele, apropos PVC und Holz, das passt eigentlich ganz gut, von Haber. Und lass mich zum Einstieg, zur Überleitung, einen großen deutschen Dichter zitieren, wenn du erlaubst.
Natürlich, Kultur hat immer Platz okay. In meinem Leben.
Komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand. Hartmut Engler.
Die singende Nase.
Das ist so fies an diesem Spiel. Das Spiel heißt Abenteuerland, eins von denen. Und da kriege ich jedes Mal, wenn ich nur die Packung anschaue, kriege ich diesen verfluchten Ohrwurm von pur. Und,
komm mit mir ins Abenteuerland.
Grausam. Selbst meine Kinder fluchen jetzt schon, wenn meine Frau und ich anfangen, dieses blöde Lied zu summen, ironischerweise, wenn wir das auf den Spieltisch legen. Das zweite Spiel, Karuba, ist auch nicht viel besser. Da fallen mir dann immer die Beach Boys ein.
Karuba.
Jamaica, come on, pretty mama. Beim dritten Spiel allerdings dann nicht mehr. Da fällt mir kein Songtitel zu ein, aber da gibt es bestimmt auch was, oder?
Spookies. Die Spookies, da muss ich mal an Bully Herbig denken.
Die Spookies. So, warum reden wir heute über 3 Spiele, Guido? Die sind alle weil 3
Spieleamt approved.
Genau, da ist ein Stempel drauf, Spieleamt approved. Lass mich kurz die Geschichte herleiten. Wir waren in Essen zusammen unterwegs auf der Messe und dann ich so, ja, wo gehen wir jetzt hin? Und dann hast du gesagt, wir gehen jetzt zu Haber. Und dann habe ich schon so die Augen verdreht und dachte, okay, ich liebe Haber-Spiele. Ja? Also ich habe mit meinen Kindern sehr, sehr viel Spiele gespielt von Haber. Wer Haber nicht kennt, das sind ist ein Spielehersteller, der ganz viel Wert auf schönes Material legt und auf Holz. Und die machen so Spiele wie Tier auf Tier oder Prinzessin Zauberfee, Rumpel,
Hallo, Obstgarten.
Rumpelritter, Obstgarten. Selbst wir haben noch Hava-Spiele gespielt.
Ja.
Genau. Das sind diese großen, bekannten Spiele, die meistens in einer gelben Packung sind. Und wenn du als Eltern nicht viel Ahnung hast, gehst in einen Spielzeugladen, du kommst eigentlich immer mit einem Hava-Spiel raus, weil die halt einfach auch pädagogisch wertvoll sind. So, ja, also das
Hava hat einfach auch einen guten Ruf.
Super, absolut. Und Eltern sind ja auch ganz oft schon so Kinderspiel des Jahres geworden, ganz oft. Und dann hast du gesagt, wegen geht's zu Hava. Und dann dachte ich, ja, du bist doch gar nicht in der Kinderspieljury, was wollen wir denn bei Hava? Und dann hast du gesagt, die haben jetzt auch Familienspiele im Programm.
Wir haben im Herbst damit angefangen, tatsächlich mal über den Tellerrand zu gucken und eben nicht nur diese Kinderspiele, die irgendwie maximal bis 6 oder 7 sind, ich weiß es gar nicht.
Ja, also eher so 4, 5 ist, glaube ich, so die Hauptzielgruppe, gell?
Ja. Ja, sondern mal die Stufe überschritten und zu sagen, jetzt gucken wir noch mal, was bei den Familienspielen so geht. Mhm. Und der Witz ist schon mal, die Spiele sind nicht gelb.
Ja, genau.
Die sehen aus wie normale Spiele. Dafür haben sie eben den berühmten, was heißt berühmt, aber von uns schon gerne zitierten Stempel drauf, Spieleabend approved.
Den selbsternannten Siegel. Das sieht aus wie so ein Siegel, wie von so einer Jury oder so, aber ist natürlich einfach nur zur Kenntlichmachung, das ist ein Familienspiel und das ist ein Spieleabendspiel und kein Kinderzimmerspiel. Es steht aber trotzdem ganz groß Haber drauf. Wir haben uns ja dann auch mit den Redakteuren dort unterhalten und die haben auch gesagt, es gab ja schon auch Überlegungen, sowas wie Ravensburger zum Beispiel zu machen. Ravensburger denkt man ja auch in erster Linie an Puzzle und an Spielsachen und Kinderspiele.
Memory,
genau. Und die haben ja dann auch die Alea-Spielreihe quasi gemacht und haben es aber auch unter einem eigenen Sub-Label rausgebracht. Also die ganzen Alea-Spiele sind ja eher die Kennerspiele, sind von Ravensburger, aber wie so eine eigene... wie so ein eigener Verlag quasi im Verlag.
Ja, wie so ein Studio.
Genau, genau. Ja. Und das hat Haber aber hier nicht gemacht, wo ich mich auch gefragt habe, wäre doch jetzt auch kein Problem gewesen, das irgendwie Ludo zu nennen oder Laba oder wie auch immer, dass man irgendwie kenntlich macht, das sind Familienspiele. Aber nein, es steht groß Haber drauf, was mich im Laden wahrscheinlich erstmal irritiert hätte.
Ja, Kennerspiele, Haber, Kaba kannst du nicht machen, das heißt Kakao schon. Ich kann mir vorstellen, dass der Gedankengang dahinter einfach der war, dass man sagt, wir haben so einen guten Namen, so einen guten Ruf,
ja.
Da müssen wir noch nicht irgendwie mit einem Fantasienamen nochmal von vorne anfangen, sondern wir nehmen die einfach als vollwertige Programme unseres Verlages ins Sortiment. Weil Alea, ja, ist Ravensburger, aber Alea ist auch lokal ausgegliedert und auch vertrieblich inzwischen woanders. Also es läuft nicht über den normalen Ravensburger Vertrieb, sondern der Heidelberger Spieleverlag macht das, weil der eben die Spezialistenläden, wo eben die Kundschaft reinkommt, die genau solche Kennerspiele wie der Alea macht, sucht, besser bedienen kann.
Mhm. Ja, und das Konzept ist ja, wenn man die Spiele dann gespielt hat, auch aufgegangen. Also ich finde, ich war ja erst ein bisschen skeptisch so, ob das jetzt irgendwie funktioniert oder ich bin eher davon ausgegangen, als ich die 3 Spiele so vor mir gesehen habe bei dem Event, ja, also bei dem Termin dachte ich erst so, okay, Spookies ist eigentlich nur im Kinderspiel nicht in der gelben Packung und die anderen beiden Spiele, ja, mal gucken. Und dann war ich aber auch schon überrascht, es sind wirklich jetzt nicht Spiele, die man mit 4-Jährigen unbedingt spielen kann.
Nee.
Die haben auf jeden Fall eine höhere Zielgruppe, sind jetzt aber keine Puerto Ricos oder sowas geworden. Also es ist schon ganz klar, die nächste Altersgruppe, also von 10 aufwärts bis halt 99, so dieses klassische Familienspiel. Wobei alle 3 Spiele auch nochmal unterschiedlich komplex sind. Gell? Also man merkt schon auch so, dass sie gesagt haben, wir brauchen 3 Spiele, die so 3 unterschiedliche Spieltypen irgendwie ansprechen.
Ja, absolut.
Und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, dass wir die in einen Podcast packen. Dann würde ich doch sagen, fangen wir von der Reihenfolge, vom steigenden Schwierigkeitsgrad an. Spookies habe ich mir zum Beispiel gar nicht mitgenommen, weil das war mir schon zu Kinderspiel. Habe ich da einen Fehler gemacht oder ist es trotzdem super?
Ja, du kannst mit Kindern spielen, aber auch Erwachsene haben Spaß. Zum Hintergrund, ich habe eine Brettspiel-AG bei uns an der Grundschule. Da spiele ich mit Dritt- und Viertklässlern, also was sind die? 8, 9, 10. Aber es gibt auch immer vor Weihnachten einen Familienspiele-Nachmittag in der Klasse. Und da hatte ich die Spookies dabei Und ich habe es halt mit den Eltern gespielt. Die Kinder, die haben dann irgendwie sich andere Spiele rausgesucht und sich damit irgendwie beschäftigt.
Die haben deine Netrunner-Karten genommen, genau.
Hä, hey, woher weißt du das denn? Die haben sich andere Spiele rausgesucht und Eltern waren witzigerweise interessiert an diesem Spookies, weil Spookies sieht natürlich aus wie ein Kinderspiel. Es ist eine kindliche Grafik mit einem Gruselhaus und vier Kinder und einen Hund wollen da eben rein und möglichst weit sich hochwürfeln. Und es ist im Prinzip so ein, die Vielspieler nennen das Push-Your-Luck-Spiel, also ein Spiel, wo du sagst, okay, riskiere ich nochmal einen Wurf?
Oder gehe ich auf Nummer sicher?
Genau. Oder gehe ich auf Nummer sicher, hör auf und nimm das, was ich habe. Ja, das habe ich vor 20 Jahren schon gespielt, das hieß irgendwie 10.000, weiterwürfeln oder aufhören. Mhm. Can't Stop ist ein ganz klassischer Vertreter. Und die haben einen Mordspaß gehabt, ja, und natürlich auch viel riskiert und so weiter. Ich glaube nämlich, dass Kinder bei Spookies nicht unbedingt diese Risikobereitschaft an den Tag legen oder das schon durchschauen können, zumindest nicht die 8-9-Jährigen.
Also so dieses Konzept zu überlegen, so wie hoch ist das Risiko, was ich jetzt eingehe, oder kann ich es mir noch erlauben, falle ich zu weit zurück, so dieses Zocken eigentlich.
Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Wahrscheinlichkeiten auch irgendwie im Kopf durchkalkulieren. Ja, du kriegst, wenn du es mit weniger Würfeln weiter hoch schaffst, kriegst du eine höhere Belohnung, als wenn du mit vielen Würfeln würfelst. Das sind so einfache, stochastische Gedankengänge, die man als Erwachsener natürlich irgendwie, klar, durch Lebenserfahrung, was weiß ich, Schule etc. alles sich angeeignet hat. Da sind Kinder noch nicht so weit. Deswegen, ich finde, es ist ein schönes Spiel, was du mit Erwachsenen spielen kannst. Das macht eine halbe Stunde lang Laune. Du kannst irgendwie ein Bier dabei trinken und dich kaputt lachen. Schadenfreude ist dabei.
Ist so ein Absackerspiel auch, gell? So nach einer großen Runde nochmal so eine kleine Runde zu machen oder als Einsteigerspiel, genau. Oder eben als Familienspiel, also für Spieleabend approved.
Okay. Ja, aber den ganzen Abend trägt das Spiel nicht.
Nee.
Also du spielst jetzt einmal, du sagst vielleicht, oh, jetzt machen wir es nochmal. Aber dann spielst du auch was anderes weiter. Also es ist Spieleabend approved, aber ich würde sagen, Spieleabend Starter oder Ending approved.
Aber es hat eine schöne Grafik, schönes Material. Also da sind sie sich auf jeden Fall treu geblieben. Menzel-Grafik. Und das Material ist auch einfach schön, ja, bei den ganzen Sachen. Ist jetzt nicht sehr aufwendig. Paar Plättchen, paar Würfel und so. Aber es ist irgendwie schön, auf diesem Spukschloss rumzulaufen. Es fühlt sich irgendwie nett an. Und es ist halt sehr nah dran an der Thematik. So Stockwerke hoch und traue ich mich noch. Dieses Zocken wird ja hier quasi übertragen mit dieser Gruselthematik, dass man als Charakter sich nicht traut, weiterzugehen oder sich eben dann doch traut, in die Fallen zu laufen oder durch die Spinnen durchzugehen oder so.
Genau, oder ganz hoch zu den Geistern oder, weil wenn du halt schlecht würfelst und eben das Zocken vergeigst, dann rennst du halt wieder raus. Oder zumindest ein Stück zurück, dann bist du erschrocken worden und haust halt ab. Das ist ganz nett, ja.
Schön thematisch passend. Genau. Eine Stufe, achso, müssen wir vielleicht noch kurz sagen, die haben sich durchaus auch mal ein paar bekannte Autoren gesucht, gell? Also die alle drei Spiele sind von Leuten, die man so kennt.
Ja. Spookies, Stefan
Kloß ist jetzt nicht so mega bekannt, aber die anderen Namen sind schon größer. Also Karuba, das nächste Spiel ist vom Dorn, Rüdiger Dorn. Und das große Abenteuerland, zu dem wir dann gleich noch kommen, ist von dem Duo Kramer und Kiesling, die ja in den letzten Jahren schon sehr eng auch und oft zusammengearbeitet haben.
Ja, Herr Pro. Bitte? Bitte sing den nächsten Titel.
Karuba. Heißt natürlich Aruba, das Lied, aber die Assoziation ist nicht von ungefähr, glaube ich. Karuba ist ein Entdecker-Abenteuer, Indiana Jones-eskes anmutendes Spiel. Also man sieht so einen Maya-Tempel und vorne stehen so vier Forscher, die einen Goldschatz, also so eine Statue in die Höhe ragen, auch sehr schön illustriert. Ein einfaches, schnelles Legespiel, aber mit einer ganz netten Mechanik, wie ich finde, hat mich so ein bisschen an Bingo erinnert.
Take it easy, ganz, ganz alter Klassiker, take it easy.
Ja.
Das ist auch fast schon so ein eigenes Genre von Spielen. Dieses einer zieht ein Plättchen, sagt die Nummer und alle anderen müssen das gleiche Plättchen mit dieser Nummer raussuchen und auch bei sich anlegen. Das heißt, alle haben über das gleiche
Material. Das gleiche Ausgangslage, genau.
Ja. Aber wo du es dann hinlegst und wie du es bei dir verbaust, das bleibt dir halt überlassen. Und am Ende ist es halt witzig zu sehen, dass quasi alle, das ist auch so was Lebensphilosophisches fast schon, alle starten mit den gleichen Voraussetzungen, genau. die gleichen Bedingungen treffen sie dann, aber wer was draus macht und wer am besten sich irgendwie durchschlägt, der gewinnt.
Finde ich echt clever, das auch in so eine Dschungelthematik zu packen. Also man hat, jeder hat vor sich sein Spielbrett, es gibt keine Downtime, weil jeder gleichzeitig dran ist, ist ganz schön. Ist ein bisschen wenig Interaktion dadurch, also man guckt halt bei den anderen so ein bisschen, muss ich mich jetzt mit der blauen Figur beeilen, weil der andere irgendwie den Weg schneller hat oder kann ich mir da noch Zeit lassen? Das ist so ein bisschen so ein Abwägen und Beobachten, aber man hat keine Interaktion. Man kann sich nicht irgendwie in die Quere fahren oder irgendwie stören oder irgendwas kaputt machen. Deswegen auch sehr familienfreundlich und sehr kurzweilig. Also eine Partie dauert nicht länger als 20, 30 Minuten. Ja. Aber die Thematik ist einfach schön mit diesem Dschungel. Jeder hat vor sich quasi einen undurchdringbaren Dschungel. Und da stehen Tempel am Spielrand und da stehen Spielfiguren, die unterschiedlich weit voneinander entfernt sind. Und wenn man ein Plättchen zieht, also der Startspieler zieht ja immer ein Plättchen und sagt es, dann nimmst du das auf die Hand und kannst dann entscheiden, lege ich dieses Plättchen an. Da sind so Carcassonne-artig so Wege aufgezeichnet, mal irgendwie nur eine Kurve, mal eine Kreuzung. Und du kannst dir überlegen, baust du dieses Plättchen an, dann baust du, dann kannst du nicht laufen. Oder wirfst du das Plättchen weg, weil du sagst, das brauche ich nicht, dann darfst du so viele Schritte gehen, wie Wege aus dem Plättchen rausführen, was eine sehr einfache, nette, aber auch clevere Mechanik ist.
Ja, weil dann dadurch, da gleicht sich die Wertigkeit auch an. Genau. Eine Kreuzung ist natürlich ein wertvolles Plättchen. Das kannst du überall einbauen und das ist immer gut. Hat aber auch vier Ausgänge. Das heißt, du könntest damit auch eine Figur vier Felder weit ziehen, was auch ein starker Zug ist.
Absolut, ja. Und dann gibt es zwischendurch noch Entscheidungen, die man treffen kann. Also auf manchen Wegen liegen noch Gold- und Silberplättchen. Die kannst du aufsammeln, sind natürlich Siegpunkte wert, musst du aber deine Laufbewegung unterbrechen, weil du dann stehen bleiben musst. Das sind so Entscheidungen, die man trifft. Und dann auch musst du immer abwägen, da die Spielfiguren, also jeder hat quasi diese vier Farben, keiner ist keinem Spieler zugeordnet. Du musst halt die richtigen Figuren in die richtigen Tempel bringen. Und dann musst du immer abwägen, da die sich nicht überspringen dürfen, wenn du auf einer Kreuzung stehen bleibst, ist halt die Kreuzung blockiert. Ja. Das heißt, du musst auch abwägen, laufe ich erst mit dem Blauen jetzt vorbei und gehe dann mit der braunen Figur nach unten, weil der Gegner ist schon irgendwie nur noch drei Felder von Blau entfernt, dem fehlt aber noch ein Plättchen. Und dann geht so dieses bisschen strategische Überlegen los, hält sich aber in Grenzen. Ich spiele es aber trotzdem sehr gerne, weil es sehr kurzweilig ist einfach. Es macht irgendwie Spaß, da so zu legen und so seinen optimalen Weg dadurch zu finden und sich dann, wie du gesagt hast, danach drüber zu freuen, dass bei jedem das komplett anders aussieht.
Ich muss leider kritisieren, dass es halt keine richtige Reihenfolge in dem Spiel gibt und theoretisch kann ein Spieler immer das Gleiche machen, was sein Nachbar baut. Aber du wirst nicht gewinnen. Das ist natürlich wieder das Schöne, weil man zieht ja auch und es gibt auch eine klare Reihenfolge, wenn Forscher A zu Tempel A kommt, dann darf er halt sich irgendwie das bessere Plättchen nehmen. Und wie war das denn nochmal?
Es gibt eben Schätze in jedem Tempel, so viel wie Mitspieler dabei sind und wer als erstes ein Tempel erreicht, kriegt halt 5 Punkte, der nächste 4, der nächste 3 und so weiter. Und wenn man gleichzeitig was passieren kann eben, wenn man gleichzeitig im Tempel ankommt, kriegt auch jeder die gleiche Punktzahl. Ja. Das wird dann halt ausgeglichen über Schätze, also es wird halt markiert quasi, dass man auch 5 Punkte hat, auch wenn es das Plättchen nicht mehr gibt, kriegt man halt noch ein Goldstückchen dazu oder ein Diamant. Klar, man kann natürlich erzwingen, wenn man möchte, kann man einen Gleichstand erzwingen, du wirst aber dadurch nicht gewinnen, wenn du immer das Gleiche machst wie dein Gegner. Genau.
Ja, und es wäre auch langweilig. Also es ist dann schon die Herausforderung, aus diesem Puzzle das Beste für sich selbst zu machen und nicht nach links und rechts zu schielen, was die mal ist.
Man weiß es ja auch immer besser als der Mitspieler. Also ich glaube, es passiert auch selten. Außer wenn man wirklich mit kleinen Kindern spielt, die dann nur abgucken, weil sie es vielleicht nicht anders wissen. Aber ansonsten ist es sehr kurzweilig, sehr schön. Und das Material auch macht auch Spaß.
Ja. Also die Kinder, die 8-, 9-, 10-Jährigen, die sind auch gut dabei. Und da hat auch keiner nach links und rechts geschickt. Sondern jeder hat irgendwie versucht, die Dinger zu legen. Die haben das Spiel auch sofort verstanden. Ja. Ja? Legen oder schmeißen.
Genau. Ist auch super schnell erklärt. Also das sind auch immer so Spiele, ich merke das ja immer, ich habe ja dienstags immer meine anstrengende Spielerunde, wo wir immer schon eine Stunde mit Regeln lernen verbringen oder wenn man dann so Mombasa jemandem erklärt, dann ist halt schon mal eine Dreiviertelstunde rum. Ja? Ja. Und Karuba machst du halt noch bevor jeder seine Plättchen sortiert hat, hast du die Regeln halt schon erklärt. Ja. So, das merkt man schon auch, dass da Haber ein bisschen drauf geachtet hat. Spieler Abend Approved heißt nicht, dass du eine Stunde Regeln lernen musst. Auch beim nächsten Spiel nicht. Abenteuerland ist das größte der drei Spiele, nicht nur von der Packung, sondern auch so vom Ja, vom Anspruch, wobei das aber schon auch noch sehr einfach zu erklären ist, immer noch trotzdem. Hat aber so eine, ja, wie soll ich sagen, es spricht schon auch so meine Söhne mehr an. Drei Helden, ne, vier, also so, ja, wie sagt man da, so ein bisschen so ein Fantasy, also nicht ganz nicht ganz so Andor, aber es geht so ein bisschen in die Ecke, gell? Da steht Abenteuerland, im Hintergrund ist ein Schloss zu sehen und vorne stehen drei, vier Helden und Heldinnen mit Schild, Schwert und Rüstung.
Und im Nebel sind komische Nebelviecher mit so roten Laseraugen.
Aber es spricht nicht nur jetzt so Fantasy-Nerds an. Also man merkt auch schon, der Held lächelt ganz sanftmütig. Also es ist kein böses Fantasy-Spiel gegen Orks und Monster, sondern es zeigt so, hier kann man als mutiger Ritter unterwegs sein und Abenteuer erleben.
Ja, und also es wird auch gekämpft, ganz klar. Aber die Kämpfe sind eher abstrakte Rechnerei beziehungsweise ein bisschen Würfeln. Aber darum geht es nicht. Es ist eigentlich auch kein Kampfspiel.
Nee,
es ist
mehr ein Mechanikspiel eigentlich.
Ja, ein Zugspiel. Zug. Ja, wo dein Zug wichtig ist, was du machst. Weil der Spielplan ist ja quadratisch, klar sind es ja meistens. Und du fängst mit deinen Figuren oben links in der Ecke an. Und wenn du die ziehst, dürfen die ja immer nur nach unten und nach rechts weiter. Das heißt, es geht nie zurück. Das ist alles ist Einbahnstraße.
Ist ein bisschen abstrakt, wird auch nicht erklärt, warum, aber es ist einfach so. Ja. Also das ist einfach das Grundregel des Spiels. Du darfst nur nach rechts und nach unten ziehen auf diesem Koordinatensystem, was erstmal eine komische mechanische Einschränkung ist. Aber dann merkt man sehr schnell, dass es dadurch auch sehr taktisch wird, weil man eben sehr genau überlegen muss, ziehe ich mit der Figur jetzt schon oder warte ich mit der noch, bis da irgendwie Plättchen kommen, weil jede Runde werden eben neue Plättchen auf dem Spielplan verteilt durch so einen Kartenzugmechanismus, wo dann halt ein Koordinatensystem abgebildet, also da steht dann zum Beispiel A4 oder so und dann kommt halt ein Plättchen auf A4. Da kommt zwar immer das gleiche Typ von Plättchen hin, weil das halt ein Waldfeld ist, kommen da nur Waldfelder.
Kräuter,
Und du weißt aber nicht, welche Punktzahl diese Kräuter hat. Und je nachdem, welche Spielvariante du spielst, was übrigens auch schön ist, können wir gleich dazu kommen, sind die unterschiedlich viel wert. Und du musst halt auch Entscheidungen treffen, lohnt sich das für mich, da nochmal zu warten? Ziehe ich erst mit einer anderen Figur? Bleibe ich auf diesem Feld stehen? Sammle ich noch vielleicht ein bisschen Kampfstärke ein? Sammle ich noch mehr Kräuter ein? Sehr abwechslungsreich dadurch auch, obwohl man eben so mechanisch eingeschränkt ist.
Ja, und je nach Szenario legst du auch Schwerpunkte drauf. Also sammle ich mehr Typen ein oder gehe ich sofort irgendwie auf die Monster, weil die Monster jetzt halt irgendwie wichtiger sind, wegzuhauen. Also es kommt mir vor wie so ein Spiel mit einem Fluss.
Ja? Ist ja auch abgebildet.
Ja, natürlich, aber ich fahre den Fluss runter und ich kann nie wieder zurück. Und die Entscheidungen, die du dadurch halt machst, sind irreversibel. Du hast deine vier, fünf Handlanger, je nach Spieleranzahl. Und du musst halt entscheiden, nehme ich vielleicht einen, der vorprescht, um mir ein wichtiges Teil zu suchen, was ich jetzt brauche, oder ziehe ich eher konservativ, langsam. Aber dann kann es halt sein, dass die anderen mir was wegschnappen. Und ja, deswegen, wie du sagst, es ist ein schönes taktisches Spiel. Strategisch ist da nicht wirklich viel zu machen.
Die Strategie, wir haben es neulich im Podcast ganz genau definiert. Die Strategie ist am Anfang zu überlegen, welche Mission habe ich. Es gibt drei unterschiedliche Missionstypen, die das Spielziel definieren und dann auch unterschiedlich dich das Spiel spielen lassen. Da musst du halt überlegen, okay, meine Strategie ist jetzt irgendwie eher zu warten und zu sammeln und dann irgendwie loszupreschen oder gleich runter und alle unten rechts in die Ecke zu kriegen, weil das irgendwie Spielziel ist. Also das ist so die strategische Überlegung. Und dann ist es eher so taktieren. Ja? Komme ich zu diesem Feld hin, bevor du dran bist? Oder warte ich noch, weil auf dem Weg dann irgendwie noch was Leckeres liegen könnte? Oder stelle ich mich auf den Fluss und bleib da stehen und riskiere, dass mich das Seemonster frisst? Der Wassergott? Der Wassermann, genau. Ja. Oder überspringe ich das und hole mir diesen Bonus nicht? Aber es ist schon sehr mechanisch. Also ich finde dieses Versprechen, dass es irgendwie so ein Abenteuer-Fantasy-Spiel ist, das wird nicht erfüllt, ehrlich gesagt. Also es hat so eine Pseudo-Thematik, die man dem Spiel, es ist nicht so nah dran am Thema, finde ich, wie die anderen beiden Spiele. Es ist so ein bisschen abstrakter alles.
Die Geschichte kommt nicht durch.
Ja,
also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Gefolgsleute rekrutiere und Monster bekämpfe und dann irgendwie das Reich rette. Sondern ich sammle Plättchen, die mich stärker machen. Also es ist sehr nüchtern.
Ja. Obwohl es sehr bildlich plastisch alles markiert ist auf dem Feld und so. Und aber es kommt nicht rüber, die Stimmung. Also es ist lang nicht so thematisch wie jetzt Andor oder so, was ja wirklich Rollenspiel-Light ist. Das kriegt es nicht hin. Also es könnte auch eine komplett andere Thematik haben, finde ich.
Ja, aber das, ich glaube, das will das Spiel auch gar nicht. Das will jetzt kein Fantasy-Schinken sein. Nee, dann nimmst du was anderes. Aber es ist es soll halt einen netten Zugmechanismus irgendwie narrativ begleiten.
Ich finde, es ist so ein Strategiespiel für Einsteiger, oder? Wenn man mal so ein bisschen in diese Brettspielwelt eintaucht. Ich glaube, dass das für viele Familien, die so diese vielleicht jetzt von dieser Haber-Gruppe abgeholt werden, für die ist es schon anspruchsvoller als die meisten Spiele, die sie kennen. Für uns Kenner-Spielspieler oder Experten-Spielspieler ist es ein sehr einfaches Strategiespiel, was man aber auch gut mit 10-, 12-Jährigen spielen kann. Die haben da auch sehr viel Spaß dabei. Und die Mechanik ist auch, dadurch, dass man eben diese drei unterschiedlichen Missionskarten hat, da hätte ich mir gerne noch ein paar mehr Varianten gewünscht. Also ich habe da diese
Erweiterung kann man immer.
Ja, genau. Aber ich habe diesen Stapel in die Hand genommen und dachte, oh geil, das sind ja voll viele unterschiedliche Missionen. Und dann gesehen, das sind halt nur unterschiedliche Sprachen. Also es sind leider nur drei Varianten. Da kann man sich natürlich auch kreativ auslassen und sich neue Ziele einfallen lassen. Die Mechanik gibt es her, dass man auch sagt, wir spielen jetzt irgendwie mit der Regel und mit der Regel. Aber Die sind halt nochmal so unterschiedlich schwer. Also die erste Variante kriegst du immer sofort Punkte. Du weißt immer sofort, wo du bist. Und bei der dritten Variante ist es so, jeder macht vor sich hin und erst am Ende wird gecheckt, wie viele Punkte du hast. Also so, selbst in diesem Spiel selber gibt es nochmal quasi diese drei Schwierigkeitsgrade.
Aber das wächst ja auch mit der Spielerfahrung.
Genau.
Du spielst das erste, das zweite, das dritte, weil du einfach das Spiel dann verstanden hast und weißt, worauf du auch achten musst. Ja. Und ich finde auch, das Abenteuerland ist das einzige Spiel, was wirklich Spieleabend approved ist, was man an einem Abend spielt.
Genau.
Vielleicht schiebst du noch ein Spookies nach zum Absackern und fängst mit dem Karuba an zum Warmwerden. Aber so den Abend trägt ein Abenteuerland durchaus.
Das stimmt, ja.
Da brauchst du schon Sitzfleisch.
Vor allem, weil du dann auch sagst, okay, jetzt haben wir die Variante 1 gespielt, jetzt lass uns doch die Variante 2 nochmal probieren.
Was ja ein gutes Zeichen ist, wenn man sagt, ich will es direkt nochmal spielen.
Es dauert so eine Stunde, würde ich jetzt sagen, mit erklären und aufbauen.
Ja,
kannst du es denn empfehlen? Also mir gefällt es schon ganz gut. Ist jetzt kein mega Knaller-Game, aber ich finde es für das, was sie damit anvisiert haben, das ist ihnen gelungen mit Abenteuerland auch.
Das heißt, ist das für dich das Beste von den drei?
Schwierig zu sagen. Also Spookies fand ich zu zockerig, als dass ich es irgendwie oft spielen würde, aber habe ich jetzt
ist
auch
kein nicht. Zocker, ja?
Nee, ich mag Stichspiele und so Zockspiele. Ich mag irgendwie Versteigerungsspiele und so, aber das fühlt sich ja auch taktischer an, so zu steigern. Und Spookies ist mir zu glücksabhängig. Einfach so persönlich. Ich mag diese Glücksspiele nicht so gerne, aber es macht Spaß. Hab's aber nicht viel gespielt. Karuba mag ich sehr gerne, weil es einfach so schnell ist. Ja? Mhm. Und so ein bisschen Legenspiel, aber da ist auch nicht mehr drin. Also ich habe es jetzt immer mal wieder so als Einstieg gespielt und das ist auch irgendwie durch nach ein paar Mal spielen, weil da ist kein Reiz mehr drin. Und Abenteuerland habe ich immer noch so das Gefühl, man kann da mehr, es wirkt zumindest auf mich so, als dass man es am öftesten spielen kann von diesen drei Spielen, weil man immer noch mal sagt, okay, diesmal probiere ich irgendwie das ein bisschen anders zu machen.
Also für mich ist Karuba der stärkste, weil von der Resonanz, die ich halt bekomme, auch mit Normalspielern, auch durchaus so anderen Eltern oder Leuten, die eben nicht so viel spielen wie wir, ist, dass das wirklich, es ist einfach angenehm. Mhm. Du denkst, du musst dir nicht tot denken, du kannst spielen, du kannst nebenher, das dürfen wir auch nicht vergessen, Normalspieler, die unterhalten sich auch nebenher.
Das machen wir ja nicht, genau.
Nein, wir reden, wie man sieht, hinterher drüber.
Ja, aber also ganz ehrlich, bei so einem Mombasa nebenher noch zu reden, dann kommst du halt raus. Das funktioniert nicht. Da gebe ich dir absolut recht, bei Karuba geht es super.
Ja. Ja, und deswegen ist mir Mombasa zum Beispiel zu viel Arbeit. Ja. Ja, Spiele sollen ja auch irgendwie was Mediales haben. Leute an den Tisch bringen, zum Reden bringen, Unterhaltung sein. Und ich finde, das leistet Karuba durchaus. Mhm. Auch, dass man hinterher nochmal vergleicht und sagt, ach, was hast du gemacht? Und ach ja, ich hätte gedacht, das kommt noch hier oder das kam viel zu spät. Da ist Karuba einfach für mich Guido approved.
Also ich mag es von den drei Spielen, glaube ich, auch am liebsten, weil Abenteuerland finde ich zwar nette Mechanik, aber für die Zeit, die ich da investiere in das Spiel, da spiele ich dann doch lieber ein Ticken größeres Spiel. Weißt du,
ich meine? Und der Mechanismus ist für diese Länge und für das, was das Spiel will, auch zu gleichförmig. Mhm. Das ist immer zieh Plättchen, um den Spielplan zu befüllen, dann mach deine Züge, nächster. Also da passiert auch nicht, also dramaturgisch gesehen, passiert da nicht zu viel von Anfang bis Ende. Es ist immer gleich.
Und es fehlt so ein bisschen die Spannungskurve.
Ja, das meinte ich. Ja.
Und deswegen würde ich dir da zustimmen, dass Karuba der angenehmste der drei Spiele ist, aber die sind alle drei trotzdem gut.
Ja, wer gerne zockt, wer die Aufregung und den Nervenkitzel von, jetzt komm, einmal würfel ich noch oder ich traue mich noch weiter sucht, ja, also so eher risikofreudige Natur, wie du ja nicht bist, die spielen Spuckis.
Spuckis. Sehr schön. Also ein gelungenes Experiment, können wir auf jeden Fall sagen. Ich bin gespannt. Haber wird, weißt du, ob die erfolgreich sind, die Spiele? Kriegt man sowas mit in der Branche? Bei Videospielen gibt es ja immer so Verkaufscharts und so, wobei das auch ein bisschen schwierig ist. Gibt es Verkaufscharts, nur die Amazon-Liste wahrscheinlich, gell?
Wahrscheinlich, ja. Also habe ich noch nichts von gehört.
Wir werden es in Nürnberg erfahren, hä? Ob sie
weiter. Da werden wir auf jeden Fall mal nachfragen. Genau. In Nürnberg werden aber keine neuen Familienspiele gezeigt. Also das finde ich auch ganz angenehm, dass sie da das Tempo rausnehmen und nicht wie andere Verlage dauernd Spiele raushauen und reindrücken, sondern sagen, wir lassen die jetzt erstmal wirken und vielleicht kommt im nächsten Herbst wieder was.
Ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen Firmenpolitik, weil Haber ja auch nicht so, gerade bei den Kinderspielen, nicht so mitschwimmen muss in diesem Neuheiten-Ding.
Das
ist ja Dauerbrenner oft auch, ja.
Ja. Also ich muss sagen, gelungener Start. Mhm. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Ihren Spielen erfolgreich sind und weiterhin gute Sachen machen. Ich empfinde die Familienspiele von Haber durchaus als Bereicherung im Segment.
Absolut. Schöne Sparte auf jeden Fall abgedeckt und bitte mehr davon. Genau. Ja. Wunderbar. Dann danke ich dir für deine Zeit.
Ich danke für die Einladung.
Gerne. Wir sehen uns in Nürnberg. Ich habe schon sehr Lust, dich zu knuddeln und zu wuscheln. Mhm. Und Spiele anzugucken. Auch wenn wir nicht viel zum Spielen kommen werden, aber wir werden uns zumindest alles angucken, was da
unterwegs ist. Rumschlappen und angucken.
Genau. Und dann werden wir berichten. Ich nehme mein Aufnahmegerät mit.
Alles klar.
Bis in Nürnberg und bis bald.
Eine schöne Zeit.
Tschüss.
Ciao.